ehemalige Thomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Es war eine schwere Geburt technischer Natur, zeitlicher Natur und aller anderen Naturen, aber wir haben es geschafft. Wir haben Ostern erreicht. Hier ist Distanz und Globia mit Folge 68, meine ich. Es ist Samstag, stiller Karsamstag, 8.48 Uhr. Und Herr Städt sitzt mir gegenüber. Wir sind beide noch so ein bisschen zerknautscht aus, wie so ein Sofakissen, auf dem jemand genächtigt hat, der dort nicht hingehört. Nichtsdestotrotz hält uns das nicht davon ab, für euch eine neue Folge Distanz und Globia in die Mikrofone zu klöppeln. Herr Städt, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dass ich vorhin kurz das Kind begutachten durfte. Wir mussten es allerdings sozusagen an der Garderobe des beginnenden Podcasts abgeben gegen Marke. Ich glaube, du kriegst es nachher wieder zurück, wenn du die Marke wieder eintauschst, weil es dann doch schreiig wurde. Aber ich freue mich, dass du geblieben bist und dass du jetzt auch nicht rumschreist, sondern dass du da bist. Mal gucken, was dein Anschluss heute so macht. Aber erzähl uns doch mal bitte ein bisschen, wie es dir geht.
Ich kann sagen, dass die Marke, die man abgibt, eine Duftmarke ist. Damit man sein Kind wieder zurückbekommt. Ja, so funktioniert das. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich wollte noch sagen, dass du heute am besten immer die Hand hebst, wenn du mich nicht hörst.
Rechtzeitig. So machen wir das. Dann kriegt ihr das mit Glück gar nicht mit, dass da irgendwas genau im Busch ist.
Richtig. Also in dem sogenannten Audiobusch.
Ja.
Ja.
Der Audiobusch.
Autonoma Audiobusch.
Herr Städt, wie geht's
auch eine
dir?
Schöne Folge, auch eine schöne Folgentitel, aber du hast was anderes. Da bin ich schon gespannt drauf.
Ja, ich habe was anderes. Ja? Ich bin neulich mal wieder über so, aber lass uns das gleich machen. Erzähl erst mal, wie es dir geht.
Gut, danke. Das ist an sich schön. Kann man das so sagen, ja.
Sehr gut. Nee,
Ich habe heute mal wieder von Johannes geträumt, aber das erzähle ich dir später in aller Ruhe.
Jawohl.
Ja, es war jedenfalls schön.
Sehr gut. Jetzt komme ich mir so ein bisschen komisch vor mit dem, was ich erzählen wollte. Dann lass uns doch
anders anfangen. Dann erzähl es nicht. Dann machen wir was anderes erstmal.
Dann lass uns doch anders anfangen. Genau. Wir haben Ostersamstag. Herr Städt, ist dir.
Samstag, es ist noch nicht Ostern.
Nein, es ist der Samstag vor Ostern.
Es ist der Samstag vor Ostern. Wenn man das hört, ist Ostern wahrscheinlich schon durch. Insofern wünschen wir euch alle frohe Ostern gehabt zu haben.
Oder wie es gerne auch mal so heißt, frohe Ostern.
Gehabt zu haben.
Ja, bei mir wird Ostern dieses Jahr Corona-technisch bedingt ein bisschen ausgedünnt werden.
Oh je.
Ja, und da wir am 22. beginnend ein A Cappella-Festival wieder haben, in Präsenz und mit Menschheit, können wir bestimmte Risiken da jetzt nicht eingehen diese Woche. Das wäre ziemlich Mist, wenn ich da jetzt nächste Woche auch fehlen würde. Insofern wird es ein bisschen bedächtiger zu Hause dieses Jahr. Aber es wird ja zum Glück oder hoffentlich nicht das letzte Osterfest sein. Das wäre übelst komisch. Stell dir mal vor, die würden einfach Ostern abschaffen, so mitten im Jahr nächstes Jahr. Das wäre richtig eigenartig. Oder Weihnachten, so eines dieser Hochfeste.
Das wäre wirklich scheiße. Entschuldigung, aber jetzt haben wir unser schon wieder. Also, ich denke, das wäre schlecht. Ich habe allerdings noch eine Anmerkung zu dem A Cappella Festival. Und zwar, es ist gut, geht hin.
Vielen Dank.
Ja, ich habe nämlich auch Karten für den 24.04. abends um 8. Warte mal, allerdings, das ist die U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern.
Und falls es jemand fragt, die heißen wirklich so.
Ja, ich weiß.
Die sind eigentlich die sind eigentlich schon in Rente, in A Cappella-Rente, aber wir haben sie nochmal exhumiert und sie kommen extra unseren Wegen nochmal aus der A Cappella-Rente zurück, damit wir sie dieses Jahr dabei haben können.
ich wäre so gerne hingegangen, aber es ist eben jetzt so, dass sich das mit dem ganzen Getravel nicht ausgeht, weil das eben abends ist und ich am nächsten Früh schon in Essen sein muss, um dort zu lernen. Und das heißt, ich muss auf jeden Fall abends weg. Und das war, als wir die Tickets gekauft haben, noch nicht klar. Es hat sich aber leider, das muss ich gleich noch sagen für euch, unsere Zuhörerinnen, es hat sich schon jemand gefunden. Es tut mir leid.
Ausgezeichnet, aber immerhin.
Der meine Karte nimmt.
Es ist natürlich, es ist absehbar, aber es ist natürlich so. Und diesmal passt es auch zeitlich ganz gut, weil es natürlich in der Woche liegt, in der ihr diese Folge hört, dass meine Empfehlung des A Cappella Festival ist. Aber wir haben noch ein Goodie für alle, die nicht da sein können, aus Zeitgründen, aus anderen Gründen. Es werden 4 Konzerte, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, 4 Konzerte plus 1 bis 2 Zusatzveranstaltungen werden gestreamt werden.
Das ist toll. Wird dieses auch gestreamt?
Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Das kann ich nachgucken. Das finde ich raus. Aber also Fakt ist, das war so ein bisschen eine der Lehren aus dem letzten Jahr, dass es doch ganz schön ist, wenn man das ein oder andere Konzert auch digital mit anbieten kann, weil die Nachfrage da ist und weil es auch uns natürlich die Möglichkeit gibt, landweit, weltweit, universal
Gelehrte zu sein.
Sein, ja. Wir sind dann sozusagen.
Sind.
Ja.
Sind, ja.
Herr Stett,
das reicht eigentlich schon, ja.
Genau, wir sind universal. Auch ein schöner Folge. Aber nein, ich bin gespannt. Also wir haben heute einige zur Disposition. In dem Zusammenhang die Frage, wirst du denn dann einschalten vielleicht sogar?
Ich würde dann einschalten, ja.
Ja. Jetzt habe ich ihm das geheime Zeichen gegeben, das habt ihr nicht gesehen, aber das sorgt dafür, dass wir hier flüssigst in einer Tour weiterquasseln können, ohne dass wir hier einen Gehörverlust haben und ich groß schneiden muss im morgen stattfindenden Osterkoma.
Also ja, ich habe ja gesagt, ich werde das tun.
Ausgezeichnet. Es ist natürlich meine Empfehlung der Woche, falls ich das jetzt nicht
Meine auch.
Eingestreut
meine hätte. Meine auch.
Ne? Ist klar. Ja. Also entweder digital oder live dabei sein, A Cappella Festival in Leipzig ab dem 22.04. von und mit Amar Kocht. Wir werden am 22. ein Konzert gestalten, das wird zum Beispiel gestreamt und auch vom Radio aufgezeichnet und später versendet. Versendet, das klingt so nach Post, mit Porto, schön, 7,50, wird das zu euch nach Hause versendet. Und wir werden ein Programm singen, was Amerika im Zentrum hat. Und zwar die guten Seiten von Amerika. Sprich, unter anderem ein Abstecher in die New England School of Music, die ja damals in Boston gegründet wurde. Unter anderem mit Charles Ives, unter anderem aber auch mit 4 Neukompositionen für unser Ensemble. Denn, was einige nicht wissen und mir natürlich noch nicht ansehen, wir werden dieses Jahr 30 als Ensemble. Ja, das kann man auch mal so nebenbei fallen lassen. Ja, Herrn Stett fallen die Augen aus dem Gesicht. Selbst der hat das nicht. Also, ne, und überhaupt. Es wird also viel zu hören und zu erleben geben. Neues, Altes, aber vor allem Schönes. So, Herr Stett, kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. 3 Dinge, die du, ich weiß gar nicht, hatten wir die Frage schon mal? Ich glaube nicht. 3 Dinge, die du partout nicht leiden kannst, wenn es ums Essen geht.
Hört man das jetzt? Ja, hier ist ein Kind hinten dran. Dinge, die ich nicht mag, wenn es ums Essen geht, ist zerkochtes Gemüse.
Ja, da meldet sich auch aus dem Off eine Stimme dazu.
Und wenn jemand sich übers Essen beschwert, das mag ich auch nicht. Das ist mir immer peinlich.
Du meinst im Restaurant?
Und grundsätzlich. Selbst wenn ich es nicht selber bin und ich auch nicht selber gekocht habe. Kritik mag ich allerdings. Wenn jemand nur sagt, ja, schmeckt, dann ist das schade im Vergleich, wenn ich ihn frage, sag mal was dazu. Ja.
Kritik mag er, nur nicht an sich.
Ja. Also, wie gesagt, wenn jemand rummäkelt, das finde ich furchtbar. Also wirklich ganz schlimm. Das ist noch schlimmer als verkochtes Gemüse. Wie gesagt, Kritik ist völlig in Ordnung trotzdem. Und wenn es immer das Gleiche gibt.
Wirklich?
Also wenn es 3 Tage hintereinander das Gleiche gibt, das finde ich gut. Zum Beispiel könnte ich jetzt aktuell 3 Tage hintereinander Kohlrouladen essen. Da hätte ich Lust drauf.
Kohlrouladen.
Ja, genau. Oder Linsensuppe.
Oh, Linsen.
Aber
es ist ja
ich mag es nicht, wenn es permanent ist, aber das ist natürlich auch ein gewisser Luxus, dass das so ist, dass wir nicht immer das Gleiche essen müssen.
Ich glaube, ich habe das ja mal aufgeklärt, wie so die Essensverteilung ist bei meinen Eltern. Also Königsberger Klopse zum Beispiel von meinem Vater esse ich wahnsinnig gern. Dafür aber auch sehr gerne die Kartoffelsuppe meiner Mutter. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Nee, das kann ich sehr nachvollziehen. Also das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Tatsächlich gab es ja früher so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, im Kindergarten und dann auch so Grundschule gab es Kinder, die gefühlt nichts gegessen haben. Weil es, egal was es gab, es war immer so, nee, das mag ich nicht. Also ich erinnere mich, dass ich dann mal tatsächlich zu einem Klassenkameraden, ich glaube es war 2. oder 3. Klasse, in der Grundschule hingegangen bin und ihn gefragt habe, was isst du denn eigentlich? Weil ich das Gefühl hatte, an jedem Tag, was es gab, war, nee, das schmeckt mir nicht, mag ich nicht, kann ich nicht. Das fand ich immer sehr schade, weil so schlecht war es dann doch oft gar nicht.
Ja, es ist auch tatsächlich das Essen bei uns im Alumnat gut gewesen aus meiner Sicht. Also die haben ja kein Catering gehabt. Die haben das alles vor Ort in riesigen Töpfen gekocht. Ja. Und wenn es dann mal Catering gab, dann muss ich, dann habe ich mir immer im Hinterkopf so gedacht, also das gab es dann nur dann, wenn die krank waren in der Küche. Also wenn es nicht genug Leute gab. Und dann habe ich mir immer gedacht, seht ihr, eigentlich ist es gut, dass es auch mal Catering gibt, damit ihr seht, wie es auch sein kann. Und ich war immer ganz schön, ich war teilweise dann, als ich älter wurde, auch richtig angepisst von Leuten, die immer am Essen rummeckern. Ja, ja. Wir haben das beide nicht gemacht. Du hast das auch nicht gemacht. Du hast auch nicht daran rumgemeckert.
Nee, im Gegenteil. Ich war sogar eher der Kandidat, eben, der sich an Dingen überfressen hat. Das ist mir einmal passiert tatsächlich. Da gab es Hefeklöße. Und naja, also Hefe ist halt also raumgreifend, lass es mich so formulieren. Und ich habe halt wirklich zu viel gegessen, auch so schön mit Heidelbeeren und Vanillesoße und merkte, och, mir geht es irgendwie so ein bisschen im Magen rum dann hinterher und bin in die Krankenstube gegangen vor Beginn der 7. Stunde, was 13.45 Uhr immer war, wenn mich meine matten Sinne nicht trüben, und bin in die Krankenstube gegangen und war gerade noch im Begriff zu sagen, Frau Wegert, mir ist schlecht und habe dort aber mal so richtig schön eine Mischung aus Heidelbeeren und Hefeklößen in die Gegend gestrahlt. Das war ja nicht so feierlich. Aber das war eher ich. Also schön über den eigenen Durst hinweg essen und es bitterböse bereuen.
Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, wer folgenden Satz gesagt hat? Mich hat ein pubertärer Hauch gestreift.
Das klingt nach so einem typischen Satz von Herrn Ladewig eigentlich.
Nee, es war ein Thomaser.
War ein Thomaser? Nee, dann kann ich mich nicht daran erinnern.
Gut, das bleibt dann auch so. Das kann ich dir später mal, wenn du 14 bist, erklären.
Das machen wir so. Gut. Ja, ich komme gerade aus intensiven Wochen und habe heute Nacht nicht so wahnsinnig viel geschlafen, tatsächlich, was daran lag, dass nach einem wahrhaften Marathon ich gestern meine letzte Johannespassion für dieses Jahr gesungen habe. Und zwar ging es ja los bei Sing in Zeiten. Da kam im Prinzip von Donnerstag, das habe ich ja erzählt, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, bis Sonntag 4-mal dieses Lied. Und ab Montag war ich dann in Proben bei Amici unter Leitung von Ron-Dirk Endleutner. Vielleicht hat der ein oder die andere das ja mitgekriegt oder war sogar da. Es war nämlich 2-mal rammelvoll. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip eine ganze Woche jeden Tag dieses Lied gesungen, plus gestern. Und davon die Hälfte in 415 Hertz, die Hälfte in 440 Hertz. Da können wir uns ja gerne mal drüben unterhalten, was das für einen Sänger eigentlich ausmacht, denn es ist tatsächlich eine ganze Menge. Vor allem, wenn man dann hört, dass moderne Orchester heutzutage in 443 Hertz spielen. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, diese 3 Hertz Unterschied. Aber besonders als Tenor oder Sopran merkt man das sehr wohl, weil die Spannungsverhältnisse hinten im Hals dann doch nochmal ein paar andere sind, gerade in der Höhe. Genau, haben wir jetzt einmal diesen ganzen Marathon hinter uns gebracht und ich bin sehr, sehr happy, dass alles stattfinden konnte, dass ich auch alles, glaube ich, einigermaßen vernünftig hinter mich bringen konnte. Gestern war ja dann nochmal der Höhepunkt mit alles und scharf sozusagen, wo einmal ich alles wegsingen durfte, weil der Kollege leider verhindert war, also Arien und Evangelist. Das ist schon ein ganz schönes Brett, muss man sagen. Aber auch das ging. Es funktionierte und im Anschluss war dann ein munteres Beisammensein, was dafür sorgt, dass das Beisammensein heute weniger munter ist.
Ja, also das hast du sehr schön gesagt mit dem Zusammensein, dem munteren. Erzählen Sie doch mal, also erstens mal freue ich mich, dass das so gut geklappt hat. Das habe ich mir schon gedacht, dass das schwierig ist, wenn man alles singt. Ich kann mich erinnern auf einer Konzertreise mit der Matthäus-Passion in Japan. Matthäus-Passion und Hamollmesse. Diese beiden Werke waren zu singen und da war Martin Pilzold mit dabei und der Sänger für die Arien wurde krank und er hat alle Sachen aus der Matthäus-Passion gesungen und hat auch gesagt, dass das wirklich derartig anstrengend ist, dass die Stimme sehr gut drauf sein muss, weil die Matthäus-Passion dann noch ein etwas längeres Lied als die Johannes-Passion ist. Auch für den Tenor. Und er dann nicht mal rausgehen konnte auf Ausflüge und sowas, weil er einfach komplett fit sein musste. Da durfte nichts dazwischen kommen. Und er hat es aber sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut.
Ja, das wird ja gerne mal so ein bisschen, belächelt, wenn der Sänger dann abends sagt, nee, ich bin müde, ich muss morgen nochmal ran. Wobei ganz so schlimm war es bei mir jetzt gar nicht am Donnerstag zu Freitag. Dadurch, dass ich auch gestern ausschlafen konnte, dann ging es auch einigermaßen. Aber tatsächlich unterschätzt man gerne mal, vor allem wenn man das noch nicht selber durchlitten hat, was ja bei der Passion immer schöne Doppeldeutigkeit hat, wenn man es selber noch nicht durchlitten hat, wie anstrengend das tatsächlich ist. Also alleine diese Evangelistenpartie ist einfach ein viehischer Drahtseilakt jedes Mal wieder und du kannst dort wirklich krachend scheitern. Und es gibt genügend Leute, die krachend gescheitert sind. Also selbst Peter Schreier hat im Alter von 19 Jahren in der Mitte aufgeben müssen. Das war allerdings, glaube ich, tatsächlich eine Matthäus-Passion. Unter Mausberger müsste es gewesen sein, glaube ich. Der ja für ihn geschrieben hat, unter anderem das Dresdner Requiem. Weil damals im Zweiten Weltkrieg die komplette Bibliothek, Notenbibliothek der Kruzianer verschollen war. Und Schreier war einer der ersten, beziehungsweise der erste Knabe, der wieder ins Internat gekommen ist nach der Kriegszeit. Und da war nichts mehr da. Und dann deshalb hat Mausberger angefangen, was übrigens Rudolf Mausberger, was der Bruder von Erhard Mausberger war, der parallel in Leipzig Thomaskantor war, hat Rudolf Mausberger angefangen, für den Kreuzchor Musik zu schreiben. Unter anderem eben das Dresdner Requiem und andere Dinge. Und das vor allem für die Knabenstimme von Peter Schreier. So. Und das hat natürlich für ein besonderes Band gesorgt zwischen den beiden. Und das war dann so, dass Mausberger natürlich das Potenzial gesehen hat bei Schreier, dann auch schon später, als er dann als Tenor gesungen hat, und hat ihn sozusagen aus dem Chor für das nächste Jahr als Evangelist in der Matthäus-Passion verpflichtet. Und nach der Hälfte war die Stimme, dadurch, dass sie einfach noch nicht ausgebildet war, so im Eimer, dass er den kompletten zweiten Teil nur gesprochen hat und für den nächsten Tag abgesagt hat, was dazu geführt hat, dass Mausberger so einen Hass auf ihn hatte, dass sie jahrelang nicht miteinander gesprochen haben. Weil das war damals sicherlich ähnlich wie heute. Versuch mal für Karfreitag noch einen Evangelisten zu finden, einen Tag vorher oder am Tag selber gar. Das hat das Verhältnis der beiden sehr lange sehr belastet, ist auch in seiner Biografie nachzulesen. Bis sie sich dann irgendwann tatsächlich mal ausgesöhnt haben, da ist er dann nochmal gekommen und hat nochmal gesungen und dann hat sich das wohl alles einigermaßen geklärt. So, also das nur kurz als Anekdote dazu, diese Partie ist einfach wirklich fiesch und es ist eine Fahrt durch Berg und Tal, also sowohl emotional als auch tonal. Und insofern ist das wirklich sehr auslaugend. Man darf ja nicht vergessen, auch wenn man als Erzähler immer so ein bisschen die Aufgabe hat, objektiv zu bleiben, ist das ein Werk, was doch auch inhaltlich und emotional durchaus mitnimmt. Also sowohl beim eigenen Singen als auch bei dem, was man so hört. Es ist ja doch eine nicht ganz einfache Geschichte. Schweigen.
Ja, das wollte ich erstmal so dastehen lassen. Nein, also jetzt habe ich mir richtig vorgestellt, wie die Leute an ihrem Handy gucken, ob es noch läuft, ob die Internetverbindung noch da ist.
Nee, das schneiden wir zusammen. Das so lange lassen wir da nicht Ruhe stehen.
Okay.
Da werde ich ja selber nervös, wenn ich das höre.
Nee, ich wusste nicht, dass du schon fertig bist mit Reden.
Das heißt hier schon.
Naja, es war spannend zu hören. Nein, was ich dich noch fragen wollte, ist ja nicht nein, sondern ja. Was ich dich noch fragen wollte, ist, erzählen Sie doch mal über den Unterschied 440, 443.
Naja, entscheidender ist der Unterschied zwischen 415 und 440 tatsächlich,
Das ist
weil
klar. Ja.
die Bachschen Werke sind ja alle in der Zeit entstanden, wo der Kammerton noch nicht klar war. Das darf man ja nicht vergessen, sondern es gab verschiedene Stimmungen in verschiedenen Ländern. Und das wurde dereinst auf einer Stimmtonkonferenz, bei der, wenn ich mich nicht irre, sogar Karl Reinecke anwesend war, über den wir ja, haben wir hier schon mal über den gesprochen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kurzer Abriss. Karl Reinecke in Altona geboren, damals noch dänisch, glaube ich. Ist dann nach Leipzig gekommen, war der Kapellmeister des Gewandhausorchesters, der am längsten im Amt war bis heute. Es hat keiner länger ausgehalten mit dem Orchester, war aber nebenbei auch noch Lehrer an der Hochschule für Musik und Theater am Konservatorium und hat eine unfassbare Anzahl von Schülern angezogen, die es später dann tatsächlich auch zu Weltrang gebracht haben. Unter anderem ein gewisser Edward Grieg, unter anderem ein gewisser Leoš Janáček, unter anderem Sir Arthur Sullivan, der später dann Teil von Gilbert und Sullivan wurde, unter anderem Sveinbjörnsson, den Komponisten der isländischen Nationalhymne. Und dieser Karl Reinecke war, soweit ich weiß, auch mit auf der Stimmtonkonferenz, die ich meine, dann irgendwann in Wien stattfand, so müsste so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein, wo sich dann tatsächlich mehrere Länder darauf geeinigt haben, dass der Kammerton A auf 440 Hertz schwingt. Bis dahin hat mehr oder weniger jeder gemacht, was er wollte. Und zu Bachs Zeiten ja sowieso. Dementsprechend gibt es da auch verschiedene Stimmtonhöhen. Frankreich zum Beispiel war eher 465 die Stimmung, also einen halben Ton höher sogar noch, als wir es heutzutage haben. Da ist die Musik aber anders geschrieben. Und Bachs Musik ist geschrieben für eine Stimmtonhöhe von 415 Hertz, sprich einen halben Ton tiefer, als der Kammerton A heutzutage festgelegt ist. Also ja, 415 Schwingungen pro Sekunde sind das dann. Ne? Und das macht die
Kurzer
ganze.
Abriss.
Ja.
Hört man mich?
Ja, herrlichst.
Man schwingt. Ich möchte kurz noch sagen, was für Schwingungen pro Sekunde das sind. Denn ich mache jetzt meinen Nerdfinger hoch. Schall, ja? Schall sind sogenannte Longitudinalwellen. Druckunterschiede in der Luft, ja? Und das heißt, es ist also so, dass der Druck an der Stelle, die man normalerweise als Berg kennt, einer Welle, eines Wellenberg, ist der Druck am höchsten. Und das, was man normalerweise als Tal kennt, da ist der Druck am niedrigsten. Ja, und es wechseln sich also immer ab, diese Hoch- und der niedrige Druck. Hoch und niedrig. Und das sind also diese Wellen. Und in einer Frequenz von 440 Hertz wechseln sich diese Drücke ab. Und diese Druckunterschiede können wir mit unserem menschlichen Ohr hören. Das heißt also, dass wir diese verschiedenen Drücke auf unser Innenohr wirken und dieses Innenohr setzt das dann um in etwas, was wir Klang nennen. Und wenn das aufeinander trifft, ist das Musik, Musik. Ja, und das wollte ich nur sagen, weil manche ja nicht wussten, was Frequenz bedeutet. Ja, Frequenz bedeutet einfach nur Zyklen pro Sekunde oder Zyklen pro Zeiteinheit und meistens nimmt man da Sekunde. Ja, wie du schon
Ausgezeichnet.
richtig gesagt hast, 440 Schwingungen pro Sekunde, das kann ja mal jemand zählen. Viel Spaß.
Man kann es auf jeden Fall spüren, wenn man nicht bei einer Stimmgabel anfasst, dann vibriert das ganz nett. Ja, wie Herr Stett das gerade macht. Testton.
Das ist jener Kammerton tatsächlich.
Genau. Und es ist nun mal so, dass bei Bach jedes Stück natürlich für eine gewisse Stimmung geschrieben wurde. Und das meint jetzt nicht gute Laune, schlechte Laune, sondern natürlich die Stimmtonhöhen. Also auch bei Bach gibt es Kantaten, die vermutlich in 465 oder relativ sicher in 465 Hertz aufgeführt wurden. Die sind aber anders komponiert als zum Beispiel Stücke, die in 415 Hertz so komponiert oder 415 Hertz komponiert wurden. Und dementsprechend fühlt sich das für einen Sänger auch an. Und natürlich hat diese Stimmtonkonferenz dann am Ende nach sich gezogen, dass vor allem auch später dann in der Toscanini-Zeit, bei dem es ja vor allem darum ging, sozusagen den Komponisten geflissentlich zu ignorieren, sondern vor allem darum, das eigene Interpretationsideal durchzudrücken, da hat es dann sozusagen auch ein bisschen, glaube ich, so endgültig dafür gesorgt, dass dann also auch die Bachschen Werke in 440 aufgeführt wurden. Was nicht immer nur gut ist, weil sie tatsächlich dafür einfach nicht geschrieben sind. Man merkt es ein bisschen daran, dass man einfach technisch anders singen muss, als wenn man, also 415 Hertz ist halt, das geht dann halt im Extremfall mal hoch, aber im Normalfall bewegt es sich irgendwo so bis zum Ass. Und das ist für einen Tenor eigentlich eine Lage, wo er noch ganz gut parlieren kann, im sogenannten Parlando, was irgendwo so, ja, um E1 liegt. Da kann man noch sehr viel besser erzählen, als wenn man dann wirklich technisch sauber singen muss, um die Tonhöhen überhaupt noch zu erreichen. Das macht es schwierig. Und man muss auch technisch sauberer singen, weil sonst wird es hinten raus halt wirklich sehr schwer. Und 443 Hertz merkt man tatsächlich in der Stimme. Es ist, also ich zumindest merke das, weil es natürlich die Spannung im Hals noch mehr erhöht, als es sowieso schon da ist. Und das heißt, man muss noch vorsichtiger sein, beziehungsweise technisch noch sauberer singen. Und das fällt dem einen oder der anderen ein bisschen schwieriger. Mir natürlich auch. Das ist im Wesentlichen der Unterschied.
Kann ich verstehen, ja.
Ja.
Also, ja. Gut, dass wir das besprochen haben.
Herr Stett, erstens mal hebe ich kurz wieder einen Arm. Und dann ist es ja so, man hat ja als Kind unnötig umständliche Ausrufe gelernt, wenn man reagieren möchte, überrascht.
Ja.
Zum Beispiel, was fällt dir ein?
Ei Gott. Oh.
Naja, nee, das ist...
Ei vor Bibsch.
Genau, Ei vor Bibsch zum Beispiel wäre die sächsische Variante.
Ei Gott.
Herr Gott. Oder, aber eine der schönsten, und das würde ich gerne als Folgentitel zur Disposition stellen, finde ich, ist beim Barte des Propheten. Ich habe, glaube ich, jetzt schon noch nie jemanden im richtigen Leben gehört, der beim Bart des Propheten gesagt hat.
Naja, ich kenne nur Merlins Beard.
Ja, genau.
Heißt er immer Merlins Beard.
Genau,
ja. Das sagt immer Professor Slughorn.
Genau. Und da gibt es doch noch ein paar. Da gibt es auf jeden Fall noch so, ja, brat mir einer einen Storch. Ist auch so ein Kandidat. Ich finde, man sollte das viel öfter sagen. Deswegen bin ich dafür, dass die Folge einfach beim Barte des Propheten heißt.
Oder auch das tapfere Schneiderlein, was sagt, na da, herein und heraus.
Das wusste ich gar nicht, dass das tapfere Schneiderlein das sagt.
Ja. Nur in der einen Folge, oder in dieser einen Aufnahme, die zu DDR-Zeiten gemacht wurde, diese Platten, da gab es Märchenplatten, wo zum Beispiel Fuchs und Igel, nee, Hase und Igel,
ja,
mit Klaus Piontek als Igel aufgenommen wurde.
Herrlich.
Oh, das ist so toll. Und ich glaube, Eberhard Escher hieß der andere, ne? Der auch DDR.
Kann sein, ja.
Der hat den Hasen gesprochen, nämlich.
Ich gerade nicht zum Thema, aber das bringt mich zu einer anderen Frage. Das machen wir vielleicht das nächste Mal. Statt gibt es hier einen kleinen Cliffhanger. Ich bin nämlich dafür, dass wir die Folge so langsam beenden. Ich muss nämlich zum Eier färben. Klingt komisch, ist aber ja so. Das nächste Mal einfach die drei Lieblingshörspiele unserer Jugend.
Ja,
das machen wir.
Habe ich jetzt schon eins genannt, auf jeden Fall. Das kommt dann auch wieder mit vor.
Sehr schön. Wir wünschen euch...
Also diese Folge ist relativ kurz. Wir wünschen euch fröhliche Ostern gehabt zu haben.
Genau, herrlich. Na, so kurz ist sie gar nicht. Eine halbe Stunde haben wir schon trotzdem
weggesammelt. Naja, haben wir auch gesagt. Ja.
Ja.
Genau. Ja. Wir gehen dann noch Schafe scheren.
Schafe scheren,
genau.
Sehr schön.
Und hinterher gehen wir dann auch zu meinen Schwiegereltern.
Herrlich. Dann wünsche ich zunächst gut Woll und dann gut ess.
Danke. Danke. Das wünsche ich dir auch. Ohne gut woll.
Gratis. Mhm.
Ja.
Und nicht vergessen, 22.04. A Cappella Festival Leipzig. Kommt vorbei. Hängt überall. Ist auch im Internet zu finden. Ne? Klar. Ihr wisst Bescheid.
Ich habe jetzt hier eine Folge, eine Ballade, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir sie schon mal hatten. Jetzt geht das auch wieder los hier. Ich erzähle es einfach nochmal. Ich habe ganz vergessen, ich wollte heute eigentlich noch ein paar Fragen von Max beantworten. Das machen wir nächste Woche.
Gut.
Die Ballade von den Vorteilen essbarer Gebrauchsgegenstände. Der Holzwurm frisst sich durch den Schrank, das macht ihm großen Spaß. Das Möbelstück ist Gott sei Dank aus Holz und nicht aus Glas. Ein Glasschrank, das ist mein Verdacht, zieht keinen Holzwurm an. Nur einer, der aus Holz gemacht, weil man ihn essen kann. Ein Schrank, ein Spiegel, die aus Glas und alles, was leicht bricht, das dient nur Glaswürmern zum Fraß. Die sind darauf erpicht. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.